Wir hören die Lesung für den heutigen Sonntag Septuagesime aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Zu diesem Gotteswort stehen wir auf. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten an der Reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie über den Gutsherrn zu murren und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen. Da erwiderte er einem von ihnen: Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Halleluja.
Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ein großer Teil meiner Familie wohnt in Nordfriesland, kommt aus einem landwirtschaftlichen Hintergrund. Und als Kinder haben wir uns immer gefreut, dorthin zu fahren, ein Wochenende zu verbringen oder die Ferien zu verbringen. Eines Tages kamen wir an, keiner war da und wir fragten meine Tante: Ja, wo sind die denn alle? Ja, auf dem Feld Kartoffeln absammeln. Ich also dahin, muss ich so ein ganz kleiner Steppke gewesen sein, habe gefragt, ob ich denn auch mithelfen darf. Klar, durfte ich. Es war eine sehr, sehr mühsame Arbeit, immer so gebückt und dann nach den Kartoffeln wühlen und die Reste sozusagen absammeln. Und irgendwann durften wir aufhören, alle Kinder dann zum Bauernhof, zu meinem Onkel in die Küche, und dann war Zahltag. Kriegten also alle Kinder, die geholfen haben, ihren Lohn. Ich bin ja nun sozusagen dazugekommen, mittendrin, habe nicht so lange gearbeitet wie die anderen. Und was glaubt ihr, was glauben Sie, was habe ich bekommen? Nee, ungefähr die Hälfte. Das ist die Welt und die Realität. Bei mir rollten natürlich damals die Tränen, konnte ich überhaupt nicht fassen und verstehen, weil ich wollte auch so ein bisschen mehr Klimpergeld in der Hand halten, aber nein, da war mein Onkel ganz klar und gerecht: hast nicht so lange gearbeitet, also kannst du auch nicht so viel bekommen. Das wäre sonst unfair den anderen Kindern gegenüber. Tja, kann man mal sehen. Ganz anders als das, was wir gerade in der Geschichte gehört haben, die Jesus erzählt hat. Und er sagt, bei Gott ist das anders. Bei Gott ist das so wie bei einem Gutsbesitzer, einem Großlandwirt sozusagen, der Arbeiter nicht nur auf seine Felder, sondern dann auch in seinen Weinberg schickt. Und diejenigen, die er früh morgens anwirbt, werden genauso am Ende bezahlt wie die, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Und dann heißt es, das war ja vorhin auch hier an der Leinwand zu sehen, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Ja, das widerstrebt unserem normalen und natürlichen Menschenverstand. Wir haben ja für jeden Sonntag immer eine Martin-Luther-Predigt als Hintergrund. Heute haben wir eine Hauspredigt von 1534, gehalten eben an diesem Sonntag Septuagesime. Luther geht auf bestimmte Gedanken ein bei diesem Bibelwort, die zu seiner damaligen Zeit irgendwie relevant waren. Insofern kann man das, was Luther dazu sagt, heute relativ knapp zusammenfassen. Also Luther stellt fest, vor Gott sind alle Menschen gleich. Für die Welt gilt das nicht. In der Welt muss es Unterschiede geben, unterschiedliche Ämter, unterschiedliche Befugnisse. Und diese darf man auch nicht aufweichen oder auflösen wollen. Das war ja das Problem seiner Zeit, die Bauernkriege und solche Dinge. Und er betonte, Gott liebt alle Menschen gleich. Er liebt dich genauso wie den Kaiser, den Papst, die Mönche oder die Nonnen. Und darum sagt er, darum freu dich, dass Gott dich liebt, dass er dir geistig gesehen das Gleiche schenkt wie dem Kaiser und dem Papst. Und deshalb diene treu dort, wo du stehst. Versuche nicht sozusagen mit Gewalt auszubrechen und dich selbst zu überheben. Das sind so grob die Gedanken Martin Luthers. Aber warum sind denn vor Gott alle gleich? Diese Frage möchte ich sozusagen zusätzlich und über Luthers Worte hinaus stellen. Ich bin neulich mit meiner Frau am Strand spazieren gegangen. Es war sehr stürmisch, raue Luft, man sah hohe Wellen, man sah auch, dass am Strand der Sturm so manches herangetragen hat, Strandgut, und ich fand etwas. Bückte mich und hob es hoch und da stand dann drauf WWJD. Und unsere Jugendlichen würden sofort lächeln und sagen, wir wissen, was das ist. What would Jesus do? Entschuldigung, Englisch, ich weiß. Aber es ist eine Bewegung aus England oder Amerika. Die Frage ist, also what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und diese Jugendbewegung trägt diese Armbänder, um sich selbst immer daran zu erinnern, dass wenn sich irgendwelche Herausforderungen im Tagesablauf stellen oder irgendwelche Fragen stellen, dass man innehält und sich fragt, was würde denn Jesus jetzt tun? Was würde er dazu sagen? Und diese Frage, ich nehme sowas immer als Impuls, ich fragte meine Frau gleich, warum finde ich das jetzt mitten im Sturm? Aber es ist eine Frage, die mich oft beschäftigt. Immer dann, wenn man tatsächlich auch nicht unmittelbar und direkt aus der Bibel Fragen ableiten kann, ist das eine sehr wesentliche Frage, sich zu fragen, was würde denn Jesus sagen und tun? Jetzt fragen wir ihn mal, warum sind denn vor Gott alle gleich? Jesus, warum ist das bei dir so? Und dazu möchte ich etwas ganz, ganz Grundsätzliches, Abenteuerliches sagen. Etwas, was wir manchmal vergessen, was unmittelbar und unbedingt prinzipiell zur Mission Jesu dazugehört. Und zwar beginne ich sozusagen mit seinem ersten Auftreten, so wie Lukas das beschreibt. Da tritt er nämlich auf, im Grunde wie ein Politiker. Und er sagt, Leute, das habe ich vor. Den Weg will ich gehen und ich lade euch ein, kommt alle mit. Und was er da sagt, ist Folgendes. Er ist in einer Synagoge, er macht die Lesung im Gottesdienst. Das war damals so üblich, dass Gäste auch zur Lesung gebeten wurden. Er stellt sich hin, schlägt den Propheten Jesaja auf, Kapitel 61, wo die Zukunft des Heils beschrieben wird, wo das beschrieben wird, was als Heil von Gott geschenkt werden wird, wenn der Messias kommt. Und er liest, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich wieder. Und er sagte: Heute hat sich dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Das ist abenteuerlich. Das, was Jesus hier tut, ist, er greift die entscheidende Bibelstelle heraus, die diese messianische Heilszeit ankündigt. Und zwar in einer ganz besonderen Weise ankündigt, nämlich als Gnadenjahr oder Halljahr von Hallen, Erschallen oder auch Erlassjahr genannt. Dieses sogenannte Erlassjahr gab es alle 7 mal 7 Jahre in Israel. Also nach Abschluss von 49 Jahren im 50. Jahr wurde ein Erlassjahr gefeiert. Es wurde am sogenannten Versöhnungstag, ungefähr im Oktober liegt er jedes Jahr, der größte Feiertag Israels, Yom Kippur, wurde durch das Blasen der Widderhörner wurde das Halljahr eingeläutet und bedeutete eine gute Nachricht für alle Armen. Denn alle Armen wurden aus ihrer Armut befreit. Menschen, die Land verloren hatten, weil sie durch Verarmung, weil sie es verkaufen, weggeben mussten, weil sie nichts mehr zum Leben hatten, die bekamen das Land zurück. Menschen, die als unfreie Sklaven sich verdingen mussten, weil sie ebenfalls in eine existenzielle Krise geraten waren, die wurden freigelassen. Also eine Befreiung, ein Befreiungsjahr. Es durfte, auch das Land wurde zum Beispiel in Ruhe gelassen. Es durfte in diesem Jahr nicht gesät und geerntet werden, sondern musste aus den Vorräten, von den Vorräten der Vorjahre leben. Ja, abenteuerlich ist nun, dass an diesem Versöhnungstag, das ist der Tag, wo der hohe Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen durfte, durch den Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennte, durfte zum Altar Gottes gehen und dort das Sühnopfer für das ganze Volk darbringen. Sonst wurde immer für einen Einzelnen ein Sühnopfer dargebracht, um Vergebung gebeten und diesmal einmal im Jahr durch den Hohepriester für das ganze Volk. Und ausgerechnet dieser Vorhang, als Jesus gekreuzigt wurde, zerriss. Da sind also unglaubliche Geheimnisse in dieser historischen Tradition. Auf dieses Erlassjahr nimmt Jesus also Bezug und sagt, jetzt bricht es an. Heute bricht es an. Es hat sich erfüllt. Und damit sagt er, ich bringe jetzt das, was Gott angekündigt hat, diese große Befreiung. Und zwar ist es so, dass dieses endzeitliche Erlassjahr nicht nur ein Jahr währen soll, sondern praktisch eine neue Epoche, ein neues Zeitalter beginnen lässt. Und Jesus sagt, das habe ich gebracht. Und er predigt ja auch fortan immer vom Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nahe, darum kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also er ist der Bringer dieser Heilszeit. Und das Reich Gottes ist diese Heilszeit. Und dort, wo man auf ihn hört, dort, wo er wirkt, dort, wo er segnet, beginnt dieses Reich Gottes. Auf diesem Hintergrund verstehen wir dann auch die Frage von Johannes dem Täufer. Die erwarteten ja alle den Messias zu der damaligen Zeit, auch Johannes der Täufer. Und er schickt, Johannes hatte auch Jünger, er schickt seine Jünger los zu Jesus und lässt seine Jünger fragen, weil er konnte selber nicht zu Jesus gehen, er war nämlich im Gefängnis, Herodes hatte ihn gefangen gesetzt. Also schickt er seine Jünger und die fragen nun Jesus, bist du der, kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Also bist du der Messias? Und Jesus antwortet im Grunde genauso etwas verschlüsselt und sagt, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Mehr sagt er nicht. Und damit sagt er, ja, ich bin's. Das Neue hat angebrochen. Das Erlassjahr, die Epoche des Gnadenjahres hat begonnen. Schau doch, wie die Armen sich freuen und wie sie befreit werden, wie die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen rein werden, die Tauben hören. Etwas ganz Neues bricht an. Und dann sucht sich Jesus 12 Jünger, symbolisch wie die 12 Stämme Israels, und sagt: Hier, Leute, das ist die neue Gesellschaft. Das ist das Reich Gottes. Kommt, kommt alle mit, folgt mir nach. Dann fängt er an zu predigen und zu wirken. Also die Bergpredigt zum Beispiel können wir als ein Manifest dieser neuen Gesellschaft beschreiben, als ein Manifest der Liebe. Und dazu ruft Jesus auf, dazu lädt Jesus ein. Nicht nur diese 12, sondern er sagt: Kommt alle mit. Oder schauen wir einmal auf die Zeilen, wie dieses Manifest der Liebe beginnt. Da werden uns auch auf diesem Hintergrund die Augen aufgehen. Da heißt es in den Seligpreisungen: Er richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig seid ihr, Amen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, ihr werdet satt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch beschimpfen und euch in Verruf bringen, um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, denn euer Lohn im Himmel wird groß sein. Also bei Jesus bricht das neue Reich an. Und jetzt schauen wir einmal darauf, what would Jesus do, was würde Jesus tun, wie Jesus diesen Menschen begegnet. Er bringt ihnen ein völlig neues Bibelverständnis. Er sagt ihnen nicht: Du bist nur dann vor Gott in Ordnung, wenn du alle Gebote sauber einhältst und abarbeitest und heilig und gerecht bist, sondern er sagt: Wenn du diesen Ruf Gottes hörst, dann bist du auf der richtigen Seite. Lass dich rufen in dieses Reich der Liebe. Die Liebe ist sozusagen die Brille, durch die das Alte Testament nun gelesen wird. Und die Liebe ist Maßstab für alles. Und jetzt schauen wir uns Jesus einmal an, wie er den Menschen begegnete. Das war sensationell und revolutionär, dass er zum Beispiel die Frauen als gleichberechtigte Gesprächspartner akzeptierte und sie auch in seine Jüngerschar mit hineinrief. Sie wurden immer nicht genannt, aber sie waren dabei. Sie haben sogar teilweise die Kasse verwaltet oder haben sich um Lebensmittel, um die Versorgung dieser riesigen Gruppe gekümmert und. Es gab Jüngerinnen und Jesus zog nicht nur mit den 12, sondern wahrscheinlich mit Hunderten von Menschen von Ort zu Ort. Also Frauen waren dabei, voll anerkannt. Frauen auch mit einer damals ja unmöglichen Vergangenheit, Prostituierte. Da kannte er keine Berührungsprobleme. Er ging auf alle Menschen gleichermaßen zu. Er ging auf die zu, die sozusagen zu den Römern übergelaufen waren, zu den Zöllnern, die im Dienst der Römer standen, verpönt im eigenen Land. Pharisäer, Gerechte wollten mit denen nichts zu tun haben. Jesus geht auf diese Menschen zu. Er begegnet den Kranken, er lässt sich von den Kranken berühren. Ein Unding ging überhaupt nicht. Die mussten 20, 30 Meter Abstand halten, durften einen Gesunden und schon gar nicht so einen Rabbi ansprechen. Jesus geht auf diese Menschen zu, Jesus berührt sie, Jesus nimmt sie auf, schenkt ihnen die Gemeinschaft in seinem Reich, in dieser kleinen Volksgruppe, die da durch die Lande zieht. Er kennt keinerlei Grenzen. Er geht auf die Samariter zu, die Ausländer aus dem Nachbarland, und nimmt sie auf in seine Gemeinschaft, begegnet ihnen herzlich, schenkt ihnen Zeit und begegnet ihnen seelsorgerlich. Genauso, wenn römische Soldaten auf ihn zukamen, die Feinde. Von Jesus aus gab es keinerlei Feindseligkeit. Allen Sündern begegnet er freundlich. Allen Feinden begegnet er liebevoll. Und Jesus lässt sich beschimpfen. Die Menschen, die Gerechten, die Heiligen, beschimpfen ihn als einen Fresser und Säufer. Ja, warum? Weil er bei den Menschen war, weil er mit ihnen gefeiert hat, weil er fröhlich war. Also ich stelle mir das so vor, wenn Jesus da mit seinen Leuten durch die Lande zog, da war das wie ein Volksfest. Da wurde gesungen und getanzt. Da wurde zusammen gegessen, da hat man geteilt Freud und Leid. Und in dieser Art und Weise muss man sich auch das Abendmahl vorstellen. Das Abendmahl erinnert eigentlich an so ein Hochzeitsfest, weil Jesus etwas Neues geschenkt hat, eine neue Gesellschaft, eine neue Kultur. Und wenn wir die Art und Weise, wie er aufgetreten ist, einmal übertragen und weiterverfolgen, wie das nachgewirkt hat, nämlich in der Urchristenheit, dann merken wir, genau das haben die weitergelebt. Und ich wette, dass dieser Zug, dieser Wesenszug, diese Dynamik in der Urchristenheit auch so überzeugend war für die Menschen im damaligen Römischen Reich. Also Paulus zum Beispiel schreibt, bei uns, bei den Urchristen, gibt es nicht mehr Juden und Griechen, nicht mehr Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Die Urchristenheit hatte alles gemeinsam. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie sorgten sich um die Schwachen und Armen in ihren Kreisen, um die Witwen und Waisen, um die Hungernden. Als das Römische Reich einmal von einer Hungersnot überrollt wurde, hungerten die Christen nicht, weil sie sich gegenseitig versorgten. Also die Reichen, die Armen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Zu diesen Agape-Feiern, die eben so ausgelassen gefeiert wurden, dass Paulus so einschreiten musste und sagte, Leute, passt auf, dass ihr euch nicht zu sehr betrinkt. So fröhlich ging das dazu. Und es war Tradition, dass die Reichen die Armen einluden und die Armen sich mal so richtig satt essen konnten und mit allen zusammen feierten. Und dann waren da römische Adlige, saßen zusammen mit Sklaven am Tisch. Das ist doch unvorstellbar. Aber man kann sich vorstellen, dass wo das gelebt wird, was da für eine Kraft gegenwärtig war, was da für Veränderungen stattfanden, wie da Hochstehende vom hohen Ross herunterkamen und zu demütigen Menschen wurden, wo plötzlich Hochstehende sozusagen auch den niedrigeren Ständen bis hin zu den Sklaven als Schwestern und Brüdern begegnete. Das war unfassbar in der damaligen Zeit. Und genau das war aber diese Kraft der Liebe, die alles relativiert. Eine Liebe, die eben absolut grenzenlos ist, niemanden diskriminiert, alles, was Menschen trennt, überwindet und man einander in Liebe begegnet und in Liebe füreinander eintritt. Da kann man sich doch vorstellen, dass das eine unglaubliche Kraft hat, überzeugend ist. Und ich sage immer, das, was die umliegenden Nationen rund um das Römische Reich mit großen Heeren, mit zigtausend Soldaten nicht geschafft haben, nämlich das Römische Reich zu bezwingen, das hat die Urchristenheit von innen heraus durch diese überzeugende Liebe geschafft. Und bis dann im 300 noch was das Christentum Staatsreligion wurde, im Römischen Reich. Ja, diese Ausgelassenheit und Freude, dieses Miteinander, alle Grenzen überwinden, das war die Dynamik der Urchristenheit. Ich hatte neulich in einem Gemeindekreis einmal darauf hingewiesen, sehr faszinierend ist ein ganz anderes Zeugnis aus dieser Zeit, das sind die Malereien in den Katakomben. Da gibt es keinen Miesmuscheln unter den Christen, sag ich mal. Da gibt es nichts Tristes, Schwermütiges, sondern diese ganzen Bilder sind voller Freude, voller Erwartung. Jesus wird nicht ein einziges Mal am Kreuz dargestellt, sondern immer als der gute Hirte, immer als der, der auf die Blinden zugeht und sie heilt, der den Tauben Gehör schenkt, der die Toten auferweckt. Jemand, der Freude bringt, der Liebe bringt, der gute Gemeinschaft bringt. Das war die Dynamik der damaligen Zeit. Aber warum hat Jesus das getan? Jesus verkörperte die Liebe Gottes. Und wenn wir uns mal Gottes Liebe vorstellen, wie sollte man sich vorstellen, dass Gottes Liebe portionsweise verteilt wird? Dass Gott Liebe ist, Das ist sein Wesen. Er kann gar nicht anders. Er ist Liebe. Oder so wie Martin Luther gesagt hat, ein glühender Backofen voll Liebe. Wenn ich die Ofenklappe von einem glühenden Backofen aufmache, dann bekomme ich nicht ein kleines Portionchen der feurigen Glut. Dann kommt mir das ganze Feuer, die ganze Glut entgegen. Und so ist es auch bei der Begegnung mit Gott. Gott unterscheidet nicht, wie lange man für ihn gearbeitet hat. Ob nun 8 Stunden oder 3 Stunden oder 1 Stunde. Vielleicht fragt er sogar nicht mal danach, ob wir überhaupt für ihn arbeiten, sondern einfach, ob wir offen sind für ihn, ob wir seiner Liebe begegnen wollen, ob wir es zulassen wollen, dass seine Liebe uns erreicht und unser Leben verändert. Weil es gilt ja für uns die gleiche Einladung. Diese Arbeiter im Weinberg, die sollten ja, was sollten sie tun? Das waren diese Menschen, die Jesus gerufen hat. Er war der Weinberg und die Arbeit im Weinberg war die Verkündigung des Evangeliums, war das Bringen der Liebe Gottes zu den Menschen. Und dazu lud er alle Jünger und Jüngerinnen ein. Und wenn wir heute uns mit dem christlichen Glauben beschäftigen, wenn wir Gottes Ruf hören, dann ist die Einladung keine andere. Gott lädt uns ein, sozusagen aufzuspringen auf diesen Zug, hineinzukommen in diese befreiende Wirklichkeit, dass wir unsere eigene Lieblosigkeit sozusagen ihm hinhalten und sagen, Herr, ich habe dir nicht viel zu geben, aber ich weiß, wenn du mein Leben in deine Hände nimmst, wenn du mein Herz mit deiner Liebe erreichst, dann veränderst du auch meine Gedanken und dann veränderst du auch meine Taten. Und dann habe ich Freude daran, einfach dazu zu gehören. Das ist diese fantastische Einladung. Ich könnte jetzt stundenlang weiterreden, merke ich, weil mich das selber so begeistert, weil ich das Gefühl habe, da sind wir am Puls des Evangeliums. Wir merken, glaube ich, diese Kraft und Dynamik und diese Freude. Das ist die Einladung. Jesus ruft uns zu, komm mit, mach dich auf, lass dich segnen. Lass dich beschenken von dieser meiner Liebe. Und er würde sich riesig freuen, wenn es uns gelingt, dass wir über unseren Schatten springen und sagen, gut, wir wollen ihm folgen, also bauen wir auch keine Grenzen auf zu anderen Menschen. Wir begegnen allen liebevoll. Wir fangen an in unserer Familie. Wir fangen an und machen weiter in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Kirchengemeinde. Überall dort, wo wir anderen Menschen begegnen, wollen wir versuchen, diesem Ruf Jesu zu folgen und in dieses grenzenlose Füreinander-Dasein und in diese grenzenlose Offenheit zu kommen. Natürlich geht es nicht ohne Probleme, das ist klar. Darum hat ja Jesus gesagt, betet im Vater unser und vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung. Wir leben noch in dieser Welt, aber wir leben davon, dass wir uns immer wieder an ihm orientieren, uns von ihm beschenken lassen und rufen lassen. Noch ein letztes Wort zum Abendmahl. Ja, das wäre was, mal das Abendmahl so zu feiern, wie die Urchristen das getan haben. In dieser Freude, mit der Gewissheit, wie befreiend das ist, was Jesus schenkt. Aber vielleicht können wir es zumindest im Hinterkopf behalten, wenn wir nachher Brot und Wein teilen, dass es um dieses Freudenfest geht, zu dem Jesus uns einlädt. Und dass wir eines Tages auch alle zusammen im Himmel feiern werden. Das Freudenfest und das Erlassjahr wurde mit dem Schall von Widderhörnern eingeläutet. Wir haben leider kein Widderhorn, aber wir haben ein anderes Horn, das jemand aus unserer Gemeinde mitgebracht hat. Das wollen wir jetzt mal erschallen lassen und so ein bisschen erinnern an das, was damals in Israel da wohl so passiert ist.
Thank you.
Das nächste Lied, das wir jetzt singen wollen, passt auch fantastisch zum Jubeljahr, wie das Erlassjahr ja auch genannt wurde. Mit Jubel und es lädt auch ein, das Abendmahl in diesem Festcharakter zu feiern. Das können wir jetzt alle zusammen singen. Es erscheint, denke ich, jetzt an der Leinwand.